请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 29. Dezember 2024 im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Karina Rothe über den Taiwan-Besuch von Schülerinnen und Schülern des Rhein-Maas-Berufskollegs. Im Kaleidoskop sprechen Jojo Long und Chubby Hui über internationale Ehen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rothe. Mein heutiger Gast heißt Roland Kühne. Er ist evangelischer Pfarrer und Religionslehrer am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempten und setzt sich seit Jahren für Menschenrechte und für Entwicklungshilfe ein und wurde für sein Engagement auch mit dem Kempner Bürgerpreis ausgezeichnet. Ein Teil seines Engagements besteht darin, jedes Jahr den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember mit Demonstrationen vor der chinesischen Botschaft zu markieren, und zwar gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern. Die Demonstrationen wurden 2023 einmal ausgesetzt, und zwar, weil Roland Kühne mit seinen Schülerinnen und Schülern nach Taiwan gereist ist. Davon wird er uns heute berichten. Den Anstoß für die Reise gab die chinesische Schriftstellerin Tianqi Martin Liao. Sie hat in Taiwan studiert und lebt in Deutschland, und die beiden Aktivisten sind sich bei den Demonstrationen vor der chinesischen Botschaft begegnet und hatten dann gemeinsam die Idee, den nächsten Tag der Menschenrechte, also 2023 damals, mit einem deutsch-taiwanischen Gottesdienst in Taipei zu markieren. Daraus wurde dann der Plan für eine Taiwan-Reise gemeinsam mit der Religionsklasse, die eben im Dezember 2023 stattgefunden hat. Und heute erinnert sich Roland Kühne im Interview an diese Reise. Was standen denn für Stationen für Sie auf der Tagesordnung? Was haben Sie in Taiwan neben dem Gottesdienst für Menschenrechte alles gemacht, gesehen? Wen haben Sie getroffen? Nehmen Sie uns einmal mit durch die Reise.
Hatten so ungefähr 10 Tage waren wir in Taiwan und haben im Vorfeld, wo ich auch mit beteiligt war, eben diesen Gottesdienst vorbereitet, der dann auch an dem Samstag stattfand. Und in den Tagen davor, also glaube ich am 3. Dezember sind wir geflogen nach Taiwan, hatten wir ein sehr umfangreiches Programm. Also das Wichtigste war für uns, dass wir in eine Schule kommen, mit Schüler und Schülerinnen sprechen können, eben über das Thema Menschenrechte. Und das ist sehr gut gelungen, weil der jetzige Repräsentant von Taiwan, Li Wei-Shi,
der Repräsentant,
auch ganz guten Kontakt.
Der Repräsentant in Deutschland.
Genau. Und mit ihm habe ich auch ganz gut Kontakt gehabt, auch durch TNG. Und da haben wir auch schon überlegt, was wir wohl auf jeden Fall dort uns anschauen müssten, mit wem wir Begegnung haben sollten. Und es war dann so, dass wir einen Kontakt hatten zu der Schule, auf der er selber Schüler war. Und das fand man natürlich auch ganz spannend, dorthin zu kommen. Und das, muss ich sagen, war also wirklich mit das beeindruckendste Erlebnis. Wir sind also zu der Schule gefahren und sind dort begrüßt worden in deutscher Sprache und hatten also nur 2 Stunden, aber die so intensiv war. Also die Schüler hatten ganz toll was vorbereitet, dass wir also über das Thema Menschenrechte in Taiwan und in Deutschland diskutiert haben, dass die Schüler, die mit waren, untereinander diskutiert haben. Und wir dann, glaube ich, 6-7 Tage später auch noch eine gemeinsame Deklaration unterschrieben haben, dass wir uns verpflichtet haben, wir jetzt auch als Schule und als Schüler hier in Kempten den Demokratieprozess weiter zu unterstützen und ja uns einzusetzen, da wo wir uns einsetzen können. Und das war wirklich ganz beeindruckend, bewegend, als dann wirklich Schüler eben aus der Bahn, aus der Schule und unsere Schüler das unterzeichnet haben. Also das war wirklich ganz toll.
Herr Kühne, die Reise ist ja jetzt schon ein Jahr vorbei. Spielt die in den Köpfen Ihrer Schülerinnen und Schüler noch eine Rolle? Welche Erinnerungen haben die an die Reise in Taiwan?
Ich glaube, die größte Erinnerung war wirklich die Begegnung mit den Schülern und Schülerinnen, mit den taiwanesischen Schülern und Schülerinnen. Und diese, es war so ein nettes, lebendiges Zusammenkommen. Also wir waren wirklich alle wirklich begeistert und das trägt weiter. Und wir haben jetzt gerade bei uns in der Schule einen Wechsel der Schulleitung. Und der Traum wäre natürlich, wenn wir irgendwie hinbekämen, dass wir so eine Schulpartnerschaft zwischen der Schule und uns irgendwie hinkriegen würden. Aber da muss ich mal sehen. Das versuche ich auf jeden Fall, dass das klappt.
Das wäre natürlich schön. Und für Sie persönlich, Sie haben ja erzählt, erstmal, Sie haben dort einen Gottesdienst zum Tag der Menschenrechte organisiert. Wie ist Ihnen das in Erinnerung geblieben?
Ja, das war auch sehr beeindruckend, weil da auch der Repräsentant von Tibet gesprochen hat und auch ein Repräsentant für die Uiguren, also in dem Gottesdienst nochmal berichtet haben, auch da, wie die aktuelle Situation ist. Und ich finde mal, wenn man in den Gottesdienst hinein, ich sag mal, gesprochen bekommt, wie eine Situation irgendwo vor Ort ist, ist das nochmal was ganz anderes, dann anschließend auch dafür zu beten. Und dann auch, dass wir praktisch uns stärken in dem Gottesdienst und wir dann rausgehen, so in die Welt, ich formuliere das mal so, um dann ja unsere Kräfte und Möglichkeiten, die wir haben, dort einzusetzen. Und ich finde, das war auch so das Empfinden, was wir irgendwie alle so hatten. Also haben uns natürlich auch sehr wohl gefühlt, auch im Gottesdienst, in der Gemeinde. Das war wirklich sehr schön.
Und Sie hatten auch erwähnt, ganz zu Anfang unseres Gespräches, dass Taiwan nicht nur in Haiti eine Rolle spielt, sondern dass Haiti eben auch in Taiwan eine Rolle spielt. Und Sie dort Begegnungen hatten, die Sie an Ihr Hilfsprojekt Schüler bauen in Haiti erinnert haben oder daran angeknüpft haben. Möchten Sie davon noch erzählen?
Ja, sehr gerne. Weil das war also für mich auch so mit das Beeindruckendste. Wir saßen also morgens im Bus und wir wussten manchmal gar nicht, wo wir hinfahren, weil wir so viel Programm hatten. Und dann sagte die TNC, ja, wir fahren heute zu einer Organisation, und zwar zu der International Cooperation and Development Fund. Dann hakte es bei mir auf einmal so ein bisschen, ich denke, das hast du doch irgendwie schon mal gehört und irgendwie schon mal gelesen oder so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so kann das sein, dass das die Organisation ist, die bei uns in Torbeck ist. Und ja, wir also dann hinein und haben uns dann zusammengesetzt. Und der Herr, der dann die Arbeit vorgestellt hat, dann habe ich ihm gesagt, dass wir da in Torbeck eben eine Schule bauen und ob das denn er die Organisation wäre, die das Agrarprojekt dort macht. Ja, und dann sagte er, ja, genau. Und da habe ich wirklich gesagt, also manchmal fügt sich was zusammen über Tausende von Kilometern. Also dass wir, jetzt wissen Sie, Torbeck ist so ein ganz kleiner Ort, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Einwohner. Und dann saßen wir auf einmal in Taiwan, weiß ich nicht wie viel, 10.000 Kilometer entfernt von Haiti, sind praktisch an dem gleichen Ort und versuchen den Menschen zu helfen.
Und so schließt sich der Kreis für den evangelischen Pfarrer Roland Kühne, der sowohl für Menschenrechte vor der chinesischen Botschaft in Berlin demonstriert, als auch das Entwicklungshilfeprojekt Schüler bauen in Haiti unterhält, als auch nun Kontakte mit Aktivisten, Aktivistinnen in Taiwan geknüpft hat. Das war unser Gespräch im Wochenendmagazin. Nächste Woche hören wir noch einmal von der Taiwan-Reise der Religionsklasse im Jahr 2023. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis nächste Woche.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Musik.
herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer, am roten Mikrofon, Jojo Long.
Und Chobi Hui am gelben Mikrofon.
Ja, apropos Rot ist doch die Farbe der Liebe. Ne? Mm. Ich glaube, grün war die Hoffnung und blau der Glaube oder so. Aber da gibt es mittlerweile wahrscheinlich schon andere Interpretationen. Heute geht's um die Liebe, die echte oder die vielleicht noch zu wachsende Liebe. Das hört sich jetzt philosophisch an. Nein, es ist gar nicht philosophisch, sondern Tatsache. Ne? Was soll ich machen, wenn ich gerne eine Partnerin hätte?
Partnerin?
Ja, du bist doch eine.
Du hast ja schon einen.
Ja, ich sag doch nur, was, wenn, ja, ich bin schon seit 25 Jahren gut unter der Haube, genau, wunderbar, alles.
Und sagst aber du jetzt noch laut?
Noch laut sage ich es noch, genau. Und, aber angenommen, ich wäre jetzt vor 30 Jahren hier, ne, und würde eine Partnerin suchen und finde einfach keine. Was mache ich dann?
Ja, gute Frage.
Gibt es in Taiwan auch sowas wie, also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückfliege und in Deutschland ins Internet gehe, dann kommen massenweise so Werbungen für Single-Partner-Börsen. Also das habe ich in Taiwan eigentlich nicht so oft, wenn ich hier ins Internet gehe.
Nein.
Kommt schon auch ab und zu, oder ich registriere das eigentlich gar nicht.
Ich habe noch nie sowas gesehen.
Aber in Deutschland merke ich das immer sofort. So und so viele Leute sind Single und die treffen sich alle in dieser Börse.
Ja. Nee, tatsächlich, als ich zum ersten Mal in Deutschland war.
Hast du auch Single?
Ja, ich habe keinen Single gesucht. War ich damals noch Single. Allerdings, da hatte ich wirklich damals gehört, also viele thailändische Bräute werden gesucht oder sowas.
Ach so, ja. Da wurde gerade in Deutschland sehr groß Werbung gemacht, dass deutscher Mann thailändische Frau heiraten könnte.
Ja, so. Damals gab es sehr viele Vermittlungsagenturen in Deutschland und ich war damals jung und dumm und naiv und wusste ja gar nicht, warum. Sowas hatte es in Taiwan nicht gegeben damals.
Sagst du?
Ja, damals. Aber dann im Nachhinein weiß ich natürlich, worum es geht.
Ja, und wie ist das in Taiwan? Sind hier auch, gibt's hier auch sowas, thailändische Bräute für taiwanische Männer?
Eigentlich weniger thailändische Bräute, sondern eher vietnamesische Bräute. Vor 10 Jahren, 20 oder vor 30, 40 Jahren, da hört man eigentlich sehr viele Fälle, dass zum Beispiel ein alter taiwanischer Ehemann mit einer sehr jungen vietnamesischen Frau und die haben Kracht oder Probleme, dann gab es, was weiß ich,
Streit
Mord und Verletzungen und sowas.
Und das war dann, wurde dann groß breit getreten in den Zeitungen.
Genau.
Ja, das war hoffentlich aber ein Ausnahme, ein Einzelfall oder bestimmt war das ein Einzelfall. Ich war jetzt aber verwundert, dass du erst Vietnamesinnen genannt hast, denn soweit ich weiß, sind doch viel mehr Ehefrauen, also taiwanische Männer, von Festlandchina. Ist das nicht so?
Immer noch? Ja, doch. Schon damals.
Die hast du jetzt gar nicht als ausländische Frauen betrachtet, wahrscheinlich. Ja, ne? So ein China-Doktrin, China gehört auch zu Taiwan.
Nein, absolut nicht. Und tatsächlich, schon damals gab es sehr viele Bräute aus Westchina.
Du wusstest es nur noch nicht, oder? Damals, als du nach Deutschland bist, gab es eigentlich schon Vermittlungsagenturen für Bräute aus China, aber du wusstest es noch gar nicht, weil das Thema für dich noch überhaupt nicht aktuell war, wahrscheinlich damals.
Ja, wenn man die im alltäglichen Leben begegnen, wusste man nicht ganz genau, weil die auch Chinesisch sprechen.
Ach so.
Ja. Außerdem, vielleicht weil die bei dem ähnlichen Kulturhintergrund aufgewachsen sind und dann die Ehe zwischen einem Taiwaner und einem Westler Chinesen wohl weniger Probleme hatten, während eine Ehe zwischen einem taiwanischen Mann und einer vietnamesischen Frau bestimmt viel schwieriger sein sollte. Und deswegen, es kam dann hin und wieder zu Problemen und dann die schließlich auf die Presse gekommen sind.
Mhm. Ja gut, da kam jetzt schwer verallgemeinern, ne? Es gibt wahrscheinlich gut laufende und schlecht laufende Ehen in beiden Konstellationen. Und aber anscheinend insgesamt scheint das sich doch bei vielen bewährt zu haben. Also ich weiß es nicht, ich vermute es nur, denn es gibt ja immer noch diese Vermittlungsagenturen. Also die Proteste dagegen sind noch nicht so stark, dass die verschwinden mussten. Also anscheinend gibt es auch viele Beispiele, wo das gut geklappt hat.
Ja, tatsächlich. Und neulich gab es tatsächlich einen Fall und darüber diskutiert man sehr viel. Also im Juni dieses Jahres habe ich im Social Media so einen Bericht gelesen, und zwar ein Mann heißt Nick, also der hat seinen echten Namen nicht bekannt gegeben.
Also.
Der ist ein Haardesigner.
Haarstyle-Designer, okay, der Nick, der Haarstyle-Designer Nick, genau. Ja. Fängt mal gut an, die Geschichte.
Und er verdient wohl nicht schlecht und hat auch studiert. Der gehört eigentlich nicht zu den alten Griechen, also keine so armen.
Also ein gut aussehender, gestylter, gut verdienender taiwanischer Idealmann.
Ja. Auch nicht mehr so ideal, er war schon 40 Jahre alt und ist einmal geschieden.
Ne?
Hauptsache, der wollte ja schon immer ein Kind haben, aber seine Ex-Frau hatte es nicht gewollt und nach ein paar Jahren wollten die beiden doch ein Kind haben, aber die kriegen einfach kein Kind.
Ach so.
Und daher der Mann, der Nick, möchte so ein Kind adoptieren, aber die Ex-Frau wollte das nicht machen. Mhm. Und daher ist die Ehe auseinandergegangen.
Oh je. Mhm.
Dann versuchte er durch taiwanische Ehevermittlungsagenten die anderen taiwanischen Frauen kennenzulernen.
Und? Ist er fündig geworden?
Nein, dort hatte er auch kein Glück gehabt und irgendwie war er schon ganz enttäuscht und dann wandte sich dann an eine andere Heiratsvermittler an und dieses Mal wollte er eine Heiratsvermittlung im Ausland stattfinden. Mhm. Und zwar, er wurde vermittelt nach Vietnam und hat dort in 2 Tagen mehr als 10 vietnamesische Frauen begegnet. Ja, und dann
Speed Dating
anscheinend. Genau, schnelle Dating sogar. Nein,
wir wissen jetzt nichts über Einzelheiten. In 2 Tagen, also pro Tag ungefähr 5, ja, da kann man sich schon 1 oder 2 Stunden treffen pro Tag, ne? Und so sprechen miteinander, abklären.
Ja. Abklären,
genau. Was man eher so mag, ne?
Und dann? Dieses Mal hatte er Glück. Ja, hat es geklappt und der hat dann einen Patin gefunden und schon in 2 Tagen haben die beiden geheiratet.
Das ist aber etwas
sehr effizient,
finde ich. Ja, okay.
Und er hat ja diese Geschichte auf Social Media gepostet und man hat ihm vorgeworfen, dass er eine Frau sozusagen gekauft. Tatsächlich hat er dafür ein bisschen Geld bezahlt. Der hat insgesamt etwa so 20.000 Euro bezahlt.
20.000 Euro, also als nicht als Brautgeld, nicht, dass das jetzt hier missverstanden wird, sondern für den ganzen Verwaltungsaufwand.
Also für ein Dolmetscher.
Ein Dolmetscher? Ach, der war auch, okay, die verstehen sich gar nicht. Ne?
Genau.
Die Frau spricht Vietnamesisch und er spricht Chinesisch und vielleicht ein bisschen Englisch beide.
Mm-mm.
Die verstehen sich noch gar nicht. Und dann heiraten die nach 2 Tagen.
Ja, genau.
Oh,
so schnell.
Ja, das ist
schnell. Liebe.
Ja.
Liebe im ersten Blick. Ja, auf jeden Fall. Ja, und alles. Ne, auch Flucht dabei und Papier beglaubigen lassen und alles kostet insgesamt 20.000 Euro.
Mhm.
Und er gibt der Familie, der Braut, eigentlich nur etwa 2.000 Euro.
Das ist dann schon wieder komisch, oder? Dass der Familie dann auch Geld gibt. Das ist ja.
Nein.
Das klingt ja dann schon wieder eher nach Kaufen. Ja, ich weiß nicht.
Nein. Das ist schon eine alte Tradition in ganz Asien.
Ach so.
Bei der Hochzeit auch in Taiwan. Wenn man heiratet, dann gibt der Bräutigam, der Brautfamilie doch ein bisschen Pinchin,
einen roten Briefumschlag. Nein, einen roten
Briefumschlag.
Also das ist in ganz Asien, sagst du, oder Südostasien so Tradition.
Genau, genau.
Okay.
Ja, und deswegen...
muss man erklären, ne? sonst ja, kommt das falsch herüber.
Ja, sonst denkt man, dass er, also Nick, dann diese Braut wirklich gekauft hätte.
Ja, das ist aber nicht so.
Eigentlich verstehen. Nicht so, ja, genau.
Es wurde ihm aber trotzdem vorgeworfen, anscheinend hier im Internet, nachdem er das gepostet hat, haben viele Leute sich beschwert, dass er die sozusagen gekauft hätte.
Genau, und vor allen Dingen... Schon bei der ersten Begegnung hat Nick ganz deutlich gesagt, dass er unbedingt Kinder haben möchte. Ne? Und die Frau ist damit einverstanden. Und das wird dann von vielen Leuten vorgeworfen, weil er die junge Frau, also eigentlich 22 Jahre jünger als er, dann als eine Maschine.
Eine Gebärmaschine. Ja, die Diskussion betrachtet. Hatten wir ja in Deutschland, in Europa schon vor langem auch. Ne? Mit Alice Schwarzer als gegen die Gebärmaschinen-Einstellung protestierend. Ja, das ist schwierig. Natürlich darf die Frau keine Gebärmaschine sein.
Das stimmt. Deswegen, als dieser Artikel bekannt geworden ist, dann hat man wirklich viel darüber diskutiert. Und vor allen Dingen viele Frauenrechtsbefürworter, die sprachen sich dagegen aus. Ja,
ja, es ist also, natürlich die Frage, inwieweit dass die vietnamesische Frau tatsächlich selbst das alles so gewollt hat oder inwieweit die Familie oder Verwandte sie dazu vielleicht gedrängt haben, doch mal bei so einer Single-Börse mitzumachen, in der Hoffnung auf vielleicht ein besseres Leben im Ausland. Das ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Das ist ganz schwierig zu entscheiden.
Ja, das kann alles sein, ja. Aber viele gehen auch davon aus, dass diese Nick zwar... der ist zwar schon 40 Jahre alt, also wesentlich älter als diese junge Frau. Allerdings, der sieht, wie vorhin gesagt, noch sehr jung aus, wirkt sehr fit und irgendwie, vielleicht die Frau hat wirklich Liebe in ersten Blick gehabt. Man weiß es einfach nicht. Oder die Frau möchte deswegen ins Ausland kommen mit einem neuen Leben.
Ja, und sie ist nicht die Einzige, ne? Sie ist nicht die Einzige, sondern du hast bestimmt wieder irgendwelche Zahlen hier, wie viele ausländische Frauen hierher geheiratet haben.
Ja, ich habe hier tatsächlich eine Statistikzahl. Und wie wir vorhin erzählt haben, die meisten kommen aus Festlandchina und das macht etwa so 60% aus. Gefolgt von Vietnam, das haben wir auch gesagt, etwa 20%. Und dann aus Indonesien 5,3%.
Ach, aus Indonesien auch so viel, aber dann vor allem chinesischstämmige Indonesierinnen nehme ich an, oder? Die schon die Sprache kennen. Das ist ja so ein gängiger Begriff. Inni Huatschau höre ich ganz oft, ne? So chinesischstämmige Indonesier.
Genau, und dann auch aus Thailand.
Aus Thailand?
Allerdings nur 1,7%. Okay, ja. Und aus den Philippinen 1,9%.
Mehr als Thailand?
Bisschen mehr. Und aus Kambodscha 0,7%.
Und das sind jetzt, wie gesagt, die Zahlen für ausländische Bräute in Taiwan. Nicht für alle Bräute in Taiwan, logischerweise. Ne? Die meisten Bräute kommen doch aus Taiwan selbst, aber ungefähr 600.000 Bräute kommen nicht aus Taiwan. Oder Eheleute. Da bin ja ich auch dabei.
Ja.
Also nicht nur, es geht Ehepartner. Genau. Es geht nicht nur um Frauen. Es geht Frauen und Männer. Ehepartner aus dem Ausland. Aber meistens sind es halt doch eher Frauen. Und anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, heiraten viele Männer in Taiwan Frauen aus dem Ausland, weil die Frauen aus dem Ausland eventuell noch einen Kinderwunsch haben. Und viele taiwanische Frauen möchten keine Kinder mehr haben. Ist das so?
Ja, das würde ich bestätigen. Die meisten taiwanische Frauen, die haben ja gute Bildung, die haben Uni besucht und sogar Master- oder Doktortitel hatten. Die wollen natürlich nach dem Studium sofort aufs Beruf gehen.
Ihre Karriere,
machen, ja. Und dann haben die eigentlich keine Zeit für die Ehe oder vor allen Dingen nicht Zeit für Kinder. Außerdem, die sind auch nicht mehr die Jüngsten, wenn die so weit sind. Daher kriegen die schwer für ein Kind und so. Auf jeden Fall viele selbstbewusste junge Frauen wollen gar nicht heiraten, kein Kinder haben. Und daher viele Männer haben tatsächlich das Problem, wenn die unbedingt Kinder haben möchten. Die in unserem Beispiel, dieser Herr Nick, der wollte eigentlich ein Kind adoptieren. Aber auch das wurde von seinem Ex-Frau abgelehnt.
Ja, ich finde, das wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Denn es gibt ja selbst in Taiwan viele Waisenheime. Also es wäre relativ einfach, in Taiwan ein Kind zu adoptieren. Man könnte natürlich auch aus dem Ausland Kinder adoptieren, aber einfacher für viele wäre es, in Taiwan ein Kind zu adoptieren. Aber auch das wollen viele nicht. Also das ist generell die Idee des Adoptierens ist, glaube ich, in Taiwan noch nicht so verbreitet.
Ja, genau. Aber warum viele junge taiwanische Frauen ungern Kinder haben? Also ich denke, als Frau möchten eigentlich jede doch eigene Kinder haben. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, jetzt hier in Taiwan ein Kind in die Welt zu bringen und vor allen Dingen ein Kind aufziehen.
Ja, vor allem auch mit der ungewissen Zukunft Taiwans, würde ich sagen. Das ist, denke ich, schon auch ein Grund, dass man sagt, ja, jederzeit können wir von China angegriffen werden und auch die Umwelt, also politisch und klimatisch haben viele tatsächlich jetzt Angst und denken sich, wir setzen am besten keine Kinder mehr in die Welt. Und dazu kommen natürlich auch noch Karrierewünsche, wie wir vorher sagten. Also dieser Mischmasch aus Gründen macht es für viele fast unmöglich, ein Kind zu bekommen.
Ja, das sind ja tatsächlich die wichtigsten Argumente, aber es gibt noch andere Probleme, mit denen man jeden Tag konfrontieren müsste. Zum Beispiel die meisten Berufstätige arbeiten jeden Tag Überstunden und die haben keine Zeit, um die Kinder aufzupassen. Und vor allen Dingen, man verdient auch nicht genug Geld und da kann man schwierig ein Kind wirklich aufziehen. Oder es gibt keine Personen, die auf die Kinder aufpassen. Mhm. Und wenn man die Kinder auf eine Einrichtung schicken, dann muss man noch viel Geld ausgeben und man möchte natürlich immer mit den Kindern zusammen und nicht Kinder irgendwohin gebracht werden. Mhm. So muss man jeden Tag mit so vielen Problemen konfrontieren, geschweige denn, dass man noch Zukunftsangst, wie du vorhin gesagt, nationale Sicherheit oder Umweltzerstörung oder Bildungssystem und so und so.
Ja, das ist dann ja eigentlich auch ein Problem für die Regierung von Taiwan, oder? Wenn kein Volk mehr nachwächst, wenn die Regierung dann ohne Volk dasteht, macht die Regierung von Taiwan da auch was in die Richtung, dass die sagen, ja, wenn die Taiwanerinnen keine Kinder mehr bekommen wollen, dann fördern die auch diese Programme, dass aus dem Ausland Frauen nach Taiwan ziehen.
Also eigentlich die Regierung muss gar nicht in diese Sache einmischen. Also viele private eher Vermieterungen, Agenten, die machen eigentlich schon diese Arbeit. Aber du hast das bestimmt auch gemerkt, wirklich vor 30 Jahren, da sah man eigentlich in viele Busse, Öffentlichkeiten, solche Werbungen für Mischehevermittlung oder sowas. Aber heutzutage sieht man nicht mehr so.
Ja, heute sieht man mehr Werbung für Detekteien, ne? Ob der Mann fremd geht oder nicht. Ja, ist schon eigenartig, ne? Das sieht man ja überall, an jeder Bushaltestelle fast sehe ich verschiedenste Detekteien. Geht dein Mann fremd? Ist dein Mann ein Affe? Ja, sowas gibt's doch diese Werbung.
Ja, weil die moderne, selbstbewusste taiwanische Frauen, die können das nicht mehr dulden.
Ja. Und das ist auch gut so, ne? Wenn die Frauen sagen, was sie möchten. Und in diesem Sinne müssen wir uns leider schon wieder von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren bei der Sendung Kaleidoskop von Radio Taiwan International. Am Mikrofon entledigen sich Ihre Aufgabe Jojo Long am roten Mikrofon.
Jobi Hui am gelben Mikrofon.
Bye-bye aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 29. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.